um gleich mal die Stimmung zu setzen. Ungefähr so hätte Rainer Brandt das auch synchronisiert, glaube ich.
Ich habe tatsächlich schon total vergessen, dass ich diese Musik aufgenommen habe.
Die war auf ihre eigene Art und Weise war sie fast schön.
Fast schön. Military Comedy. Ja, das dürfte bei einigen zusammen mit den musikalisch feinhörigeren Menschen unter unseren Hörern, die das tatsächlich erkannt haben, was ich da versucht habe, sofern sie MASH-Fans aus den 90ern noch sind und das auf Kabel 1 gesehen haben, möglicherweise jetzt Schnappatmung verursachen, wenn man den Begriff Military Comedy hört und sofort daran denkt, welche Serie damals einfach mit MASH zusammen in einen Ausstrahlungstopf geworfen wurde. Eine Serie, die zu MASH so wenig dazugehört und trotzdem so zu MASH gehört wie Arsch auf Eimer, vor allem nach so einem langen, so einer richtig großen Portion scharfen Chili. Man kommt einfach nicht davon weg. Und wir reden... Und wir reden jetzt heute über genau diese Serie, über ein Käfig voller Helden, denn ich erinnere mich, auch als wir den Podcast angefangen haben vor vielen, vielen Jahren, war das schon kurz im Gespräch. Das Gespräch war, glaube ich, nur sehr kurz. Das hieß, sollen wir? Und ach nee.
Die Begeisterung hielt sich in sehr engen Grenzen.
Genau, der Tobi erinnert sich und deswegen begrüße ich den Tobi, der direkt damals schon dabei war. Hallo Tobi.
Hallo, guten Tag, einen wunderhübschen guten Tag.
Und eine Stimme, die auch schon eine Weile dabei ist, nicht ganz so lange, nicht ganz so oft, aber auch zu diesem Podcast dazugehört, der Alex ist auch wieder dabei. Hallo Alex.
Nö, hallöchen, mich auch.
Das ist ja gerade auch ganz gut, ne?
Jo, mei, das ist ja gerade das. Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich was von gar nichts.
Ich sag nur, Schuld, die Tore zu, der Krieg geht weiter.
Ich krieg direkt Gänsehaut auf den Kopf, wenn ich selber den Schulz imitiere. Das geht gar nicht.
Es ist aber auch schon spät jetzt. Das soll doch gar nicht so eine lange Aufnahme.
Ja, wir sind schon wieder viel zu lange mit diesem Thema beschäftigt. Ehrlich, das ist wirklich ein Käfig voller Helden. Irgendwie ist es gehört zu MASH dazu und man möchte aber wirklich nicht, dass das zusammengehört.
Military ist extrem ambivalent.
Ich muss mich ja outen, weil ich komme ja quasi von der anderen Seite. In meiner Jugend, als ich dumm, naiv und geschmacklos war, da habe ich immer einen Käfig voller Helden geguckt. Und MASH war für mich so diese andere Serie in diesem Doppelpack, die mich nicht so interessiert hat.
Oh toll, dass es so einen anderen Ansatz davon gibt. Eine umgekehrte Welt. Toll.
Boah, ich kann das nachvollziehen. Bei mir war es nämlich... Ich fand den Anfang von MASH immer ganz schlimm. Ich habe dann immer umgeschaltet, damals.
Wie den Anfang?
Ich glaube, die langsamen Hubschrauber fliegen. Ach so. Und die Musik, das fand ich immer total. Ich dachte mir nur, das kann jetzt nichts sein. Ich konnte da nicht in das Internet nachgucken. Und ich weiß gar nicht, ob der Käfig vorher oder nachher.
Der war vorher, der Käfig lief vorher.
Dann habe ich den tatsächlich auch lieber noch geguckt. Aber heute ist das anders.
Ich habe es halt immer aufgenommen und weil Kabel 1, das hieß ja noch Kabelkanal, das weiß ich noch.
Ja.
Ich habe noch irgendwo alte Videokassetten mit dem Kabelkanal-Logo. Das waren also so Balken, so ein Übereck. Weil die halt wie alle Privatsender gerne mal zu früh oder zu spät ihre Sendungen begonnen haben, war immer schon, wenn ich es programmiert habe, noch mal so 5 bis 10 Minuten vom Vorprogramm. Und das war ein Käfig voller Helden. Und dann irgendwann, wenn ich es per Hand aufgenommen habe für meine Geschwister, die kein Privatfernsehen hatten, dann habe ich mir schon immer vorher irgendwann eine halbe Stunde vorher eingeschaltet, um einen Käfig voller Helden zu schauen, weil man hat ja nichts zu tun gehabt, man hat ja nur studiert. Das saß man, saß eh den ganzen Tag vor der Glotze. Und das hat sich dann bei mir, es ist jetzt wirklich erschreckend gewesen, jetzt die letzten Wochen, seit wir das beschlossen haben, habe ich mir halt immer wieder ein paar Folgen Ein Käfig voller Helden angeschaut. Man kriegt das momentan auf Nitro, sieht man das, und das ist auch ohne irgendwie ein Abo zu lösen oder so. Online sind da jede Woche ein paar Folgen gratis zu schauen. Findet ihr auch bei Daily Motion und überall, auf Englisch, auf Deutsch, auf Französisch. Auf Französisch. Oh, die Serie heißt auf Französisch Papa Schulz. Papa Schulz. Schöne Worringe.
Okay, ist eine interessante Wahl.
Ja, ich meine, okay, Hogan's Heroes zu Ein Käfig voller Helden zu machen, ist ja auch schon eigentlich so eine typische Rainer Brandt-Schwachsinnig-Übersetzung.
Ja.
Die erste war ja Fersengeld und Stacheldraht.
Ja.
Das finde ich jetzt auch nicht so geil.
Was nicht andersrum? Stacheldraht und Fersengeld? Wurscht.
Fersengeld und Stacheldraht. Ja, aber ja.
Ja, und es ist.
Aber Stacheldraht und Fersengeld.
Ja, aber es ist eigentlich erschreckend, dass ich sagen wollte, wie leicht es mir fällt, da jetzt wieder reinzukommen. Das saugt mich sofort in diesen Kaninchenbau rein. Wenn ich dann eine Folge anschaue, ich höre diese schreckliche Marschmusik, die ist immer noch so nach Synthesizer klingt, so nach billigem Synthesizer. Und
in der deutschen Fassung. Nicht im Original, logischerweise. Da gab es, glaube ich, noch keine Synthesizer so richtig, als sie das gemacht haben.
Ja, das stimmt. Das kam ja bei uns in den 90ern. Und damals, die Serie war aus den 60ern. Ich glaube, ich habe es irgendwo für 65 bis 71. 6 Staffeln.
Ja.
Ganz schöner Erfolg. Naja, und bei uns kam das erst 92 ins Fernsehen. Erst bei Sat.1 unter Stacheldraht und Fersengeld. Und ich habe da mal zum Vergleich was hier vorbereitet. Ich spiele euch da jetzt mal. Nein, ich mache es umgekehrt. Ich mache es nicht der Reihenfolge nach, sondern danach, wie man es bei uns kennt. Nämlich, wir hören jetzt die Stimmen von Tom Deininger und Joachim Siebenschuh. Tom Deininger hat Feldwebel Georg Schulz synchronisiert und Joachim Siebenschuh als Oberst Wilhelm Klink. Das ist das, was wir gut kennen.
Warum bin ich denn damals nicht zur Spionageschule gegangen? Ich hätte doch das Talent dafür.
Könnte ich Ihnen vielleicht helfen, Herr Kommandant?
Ja, besorgen Sie mir 5000 Mark.
Ich wünschte, ich könnte es.
Das glaub ich Ihnen gerne.
Wissen Sie, es ist ja gerade das, Herr Kommandant. Ich bin zu arm. Ich darf ja nicht einmal fett sein.
Das ist schon so eine Aussage. Tatsächlich, jetzt kommen wir zu der Synchronfassung aus Stacheldraht und Fersengeld. Und da hören wir als Werner Klemperer Klaus Jepsen. Den kennen wir aus der Mesh-Synchro, nämlich als Major Winchester. Und John Banner wird von Jochen Schröder gesprochen, der den Schulz ganz anders anlegt, ihm viel mehr Würde und Getragenheit gibt. Oh, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Entschuldigung.
Internet gelöscht.
Nein, ich hab auf die Aufnahme auf Stopp gedrückt. So, Moment. Das hier. Mann.
Warum habe ich damals bloß nicht den Agentenlehrgang gemacht? Die sagten, ich hätte Talent.
Kann ich irgendetwas für Sie tun, Herr Kommandant?
Ja, besorgen Sie mir 5000 Mark.
Ich wünschte, ich könnte es.
Wünschen Sie das wirklich?
Glauben Sie mir, Herr Kommandant, ich bin ein armer Mann. Ich habe nicht einmal das Recht, dick zu sein.
Ich habe nicht, das möchte ich mir aufs T-Shirt schreiben. Ich bin ein armer Mann. Ich habe nicht einmal das Recht, dick zu sein.
Es ist ja auch interessant, weil Klaus Jepsen ja dann in Ein Käfig voller Helden in der bekannteren Synchronfassung ja auch eine wiederkehrende Rolle hat als Major Hochstädter.
Ja, dieser SS-Major.
Genau, der quasi so der Hauptgegenspieler fast schon von Oberst Klink ist, wenn man Hogan mal rausnimmt.
Ja, tatsächlich. Und das ist auch für mich total, weil ich jetzt wieder ein paar Folgen mit dem gesehen habe, wenn ich mir jetzt dieses Synchro anhört, man findet das auf YouTube. Ich habe da jetzt ein paar Clips gefunden. Es gibt ein oder zwei Clips, wo man das auf YouTube tatsächlich diese alte Synchro für ein paar Sekunden anschauen kann. Da sehe ich dann tatsächlich Werner Klemperer als Klink mit der Stimme von Klaus Jepsen. Das wirkt komisch, aber es funktioniert, weil ich halt Klink dazu sehe. Aber wenn ich das jetzt höre, habe ich nicht mal Winchester vor Augen, sondern ich habe tatsächlich Major Hochstetter vor Augen, weil der für mich diese Stimme viel besser trifft. Klink ist im Original, hat der eigentlich eine Stimme, die sehr viel näher dran ist an der Käfig voller Helden-Synchro, also an der Brand-Synchro, nur halt nicht sächsisch.
Ja.
Allein dieses Sächseln und Bayern, dass Rainer Brandt also schon mal allen Dialekte gegeben hat, dass Klink sächsisch spricht, Schulz bayerisch, der General, wie heißt er nochmal?
Burghalter,
der dicke.
Das Wienerische, ne? Das
Wiener.
Ja, der dicke Burghalter. Burghalter ist überhaupt der geduldigste Vorgesetzte aller Zeiten, meiner Meinung nach, der wohlwollendste. So viele dumme Dickenwitze, die er sich von seinem Oberst Klink anhören muss. Und er reagiert auf nicht einen einzigen davon. Und der wird uns ständig als streng dargestellt, der ständig droht, Klink an die Ostfront zu versetzen. Wie kommt das, dass der diese blöden Dickenwitze ignoriert?
Interessanterweise ist der aber ja, glaube ich, tatsächlich Wiener gewesen, der Schauspieler. Mhm. Und der klingt auch, wenn man sich Interviews angesehen hat, dann klingt da tatsächlich die deutsche Synchronstimme dem relativ nahe. Auch was den Akzent angeht.
Ja, ich meine auch Werner Klemperer und John Benner sind, John Benner ist auch eigentlich auch Österreicher und Werner Klemperer auch Deutscher, das sind
Kölner.
Ja. Und der hat, Klemperer hat überhaupt nur deshalb zugesagt, diese Rolle zu spielen, in der Versicherung, dass Oberst Klink Colonel Hogan immer unterliegt. Dass Hogan immer gewinnt, weil alle drei deutsche Schauspieler hier sind jüdischer Abstammung und mussten halt, wie das so war dann in Hollywood, wenn du einen deutschen Akzent hattest zu der Zeit, dann hast du Nazis gespielt.
Ja.
Und dementsprechend waren sie natürlich auch sehr drauf aus, dass die Nazis, die sie da spielen, ihr Fett wegbekommen.
Das hast du ja bei vielen Schauspielern der Serie, dass die da eigentlich einen ganz ernsten familiären oder sogar eigenen Hintergrund mit der ganzen Scheiße haben. Also gerade Robert Clary, der den Louis Le Beau gespielt hat, der war ja tatsächlich, der war in Konzentrationslagern.
Das war ein KZ-Überlebender.
Ja.
Der hat auch noch die Tätowierung auf dem Arm gehabt. Ja. Es wird immer gesagt, der hat deswegen lange Ärmel getragen, damit man die Tätowierung nicht sieht. Aber eigentlich haben sie alle lange Ärmel getragen, weil es da immer Winter war. Die mussten immer frieren.
Und trotzdem sah es irgendwie ein bisschen nach Kalifornien aus. Ich weiß auch nicht.
Ich weiß auch nicht, woher das kommt.
Auch Kalifornien hat kalte Stellen.
Auch so eine Mesh-Übereinstimmung. Da friert man bei 30 Grad im Schatten. So tun, als ob es kalt ist. Es ist jedes Mal, wenn die zum Appell gerufen werden, dann stehen die alle schon da, Schultern hochgezogen. Das ist jedes Mal. Oh mein Gott.
Ja, ich glaube, da nehmen sich tatsächlich beide Serien nicht viel, dass man landschaftlich die Umgebung da, glaube ich, nicht so genau hinterfragen sollte.
Ja, hat auch den Zeitraum, in dem das spielt. Ja. Wir haben in Mesh ist der Koreakrieg auf 11 Jahre ausgedehnt. Und hier ist es ein Winter, der 6 Staffeln lang anhält. Das ist
Winter is coming.
Und es ist wirklich immer Winter. Ich habe das nachgelesen. Die haben das gemacht, um so Reihenfolgen-Schwierigkeiten zu vermeiden, dass man nicht weiß, was wann spielt, ob es da irgendwelche Kontinuitätsprobleme gibt. Haben sie es also zeitlos gemacht und die Serie spielt aus diesem Grund immer zu im Winter. Mhm. Dass es dadurch halt weniger glaubwürdig wirkt, aber mein Gott, so ein Winter.
In Deutschland ist es doch immer kalt.
Eben. Warum nach Sibirien, wenn man auch in Deutschland stationiert sein kann?
Richtig.
Naja, Rainer Brandt hat halt damals die Synchro ja nicht nur mit Dialekten versetzt, sondern halt auch, wie Brandt das gemacht hat. So à la die zwei oder auch bei MASH hat er das zumindest am Anfang der Serie noch ganz stark gemacht. Eigene Gags reingeschrieben.
Ja.
Ständig permanent blöde Sprüche und Witze. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Oberst Klink klingt eigentlich die meiste Zeit wie ein kompletter Irrer, der nur schwafelt, weil alles, was der sagt, ist wahrscheinlich aus der Feder von Rainer Brandt entsprungen, weil das meistens überhaupt keinen Sinn macht, keinen Zusammenhang, kein gar nichts. Der redet irgendein Scheiß daher und der vor allem jedes Mal, wenn er mit seinem General spricht, mit General Burkhalter, der halt sehr korpulent ist, sehr kräftig, dann macht Klink einen dicken Witz nach dem anderen und Burkhalter reagiert überhaupt nicht drauf. Das kann im Original nicht sein.
Es gibt eine Folge, da gibt es, glaube ich, eine Sequenz, das sind, glaube ich, 5 Minuten oder so, wo Oberst Klink eigentlich nur sinnlose Reime aneinander reiht. Und nein, das hat natürlich nichts. Ich bin mir nicht sicher, ob Rainer Brandt froh darüber war, da so viel Freiheit irgendwie reinlegen zu können und einfach nur stupiden Schwachsinn da reinlegen zu müssen, oder ob er manchmal auch gesagt hat, so, ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Ob er irgendwie auch ein bisschen resigniert hat an manchen Stellen, weil vielleicht die Originaldialoge auch irgendwie unübersetzbar für ein deutsches Publikum waren, wenn man das noch als eine Comedy-Serie irgendwie verkaufen wollte.
Sie waren auf jeden Fall härter, ne?
Ja.
Also, ich habe heute noch nachgelesen, dass
Auch trockener, auf jeden Fall.
Trockener, ja. Und während im Original ja auch Heil Hitler und sowas gesagt wurde, sagt der Brandsche Klink das ja nie. Der sagt dann über Heil Kräuter oder sonst was.
Ja, da gehört also, der Hut hin.
Genau. Also,
ja, aber Klink soll auch im Original schon nicht den harten Nazi dargestellt haben. Der sollte da schon auch schon abgeschwächt, dass Klink eigentlich nicht als Parteimitglied dargestellt worden ist. Und im Deutschen scheint das dann nochmal, soll dann nochmal stärker sympathisch gemacht worden sein dadurch.
Ja, im Deutschen ist die Kohärenz der Serie, die im Original, glaube ich, schon lasch gehandhabt wird, im Deutschen ist die quasi nicht mehr gegeben.
Ja.
Da ist jede Folge in sich geschlossen und was in einer anderen Folge erzählt oder gemacht wurde, wie die Charaktere auch teilweise charakterisiert wurden, das spielt dann keine Rolle mehr. Da ist Klink, in manchen Folgen ist er völlig neben der Spur und ein völliger Vollidiot. Und in anderen Folgen ist er dann auf einmal erstaunlich scharf und fast schon intelligent. Also das übertreiben sollte man es auch nicht, aber vereitelt dann Pläne, wo man sagen würde, okay, der Klink von vor 2 Folgen, der hätte das kognitiv überhaupt nicht auf die Kette gekriegt.
Ja, ich meine, es sind aber auch schon solche unglaublichen Schwachsinnsgeschichten. Ich weiß noch, ich war damals in den 90ern irgendwann mal im Krankenhaus, hatte mir bei einem, ich würde das jetzt gerne irgendwie heroisch darstellen. Ich habe einen Bus mit lauter Krankenschwestern gerettet, aber ich bin betrunken auf einem...
Ein
Bus voller brennender Krankenschwestern. Ich bin unter Einfluss von viel zu viel Tequila nachts von einem Kinderspielplatz Klettergerüst gesprungen. Und lag dann eine Weile im Krankenhaus. Der Arzt war fasziniert, wie ich es geschafft habe, mit dem Fuß gleichzeitig zu brechen und die Bänder zu reißen. Der hat gemeint, eigentlich wäre das für eine vom Körper eingebaute Sicherung, dass nur das eine und nicht das andere, nicht beides passieren kann. Ich habe es geschafft. Und ich lag dann...
Das ist ja wie ein Lotteriegewinn.
Das war toll.
Du solltest tatsächlich Glücksspiel machen, ja.
Das wäre eine Folge für MASH gewesen. Nein, ich lag dann im Krankenhaus und durfte halt... Sonst kann man ja mit einem Bänderriss oder mit einem gebrochenen Fuß sich trotzdem bewegen. Da wird man operiert, da wird man eingegipst und dann soll man sich bewegen. Das durfte ich aber 6 Wochen lang nicht. Ich lag da im Krankenhaus auch erstmal eine Woche und war meiner Umwelt ausgeliefert, vor allem meinem Zimmernachbar, wir haben halt den ganzen Tag irgendwie gequatscht, ferngesehen, weiß nicht was, worüber man sich so unterhalten hat. Und dann kamen wir tatsächlich über MASH auch auf einen Käfig voller Helden. Und das war ein Fehler. Ich erinnere mich, wie dieser Typ erbost vor meinem Bett auf und abgetigert ist. Also ich habe wirklich gedacht, oh mein Gott, der dreht gleich durch. Wirklich, diese Serie ist ja furchtbar, man muss sich ja schämen, Deutscher zu sein. Und ich dachte, oh mein Gott, bitte.
Aber weißt du, ich habe so ein bisschen, in mir drin steckt das Gefühl, wenn es solche Leute provoziert, dann ist das schon alleine wert, dass es die Serie gibt.
Ja, ich würde dir da heute mit dem Abstand von vielen, vielen Jahren und 350 Kilometern durchaus zustimmen. Damals dachte ich mir nur, bitte, Nick, mach irgendwas, das kann man den bitte beruhigt stellen. Der hatte mir auch von seiner Bundeswehrzeit erzählt und das waren also auch so Geschichten, die eigentlich durchaus hier in einen Käfig voller Helden gepasst hätten, was der so während seiner Bundeswehrzeit so abgezogen hat, muss abenteuerlich gewesen sein. Das klingt alles im Film und in der Serie im Fernsehen viel lustiger, wenn der so ein ein Zwei-Zentner-Typ mit so ein Kreuz mit glühenden Augen vor dir auf und ab geht, der sonst saß der, wenn der friedlich war, saß er da und hat Lanzer-Romane gelesen. Ach, schön, mit dem Finger die Zeilen verfolgt. Das war der gruseligste Krankenhaus, den ich wirklich seit langem jemals hatte. Und ich hatte einige hinter mir. Das war echt schlimm. Und wirklich dieser Ausspruch, man muss sich ja schämen, ein Deutscher zu sein. Und ich habe dann noch so versucht, ja, man muss sich bei der Serie überhaupt schämen, generell Intelligenz zu sein. Nein.
Deswegen lag der im Krankenhaus Lobotomie oder irgend sowas?
Nee, irgendwas in der Schulter. Ich wollte sagen, er hat sich in die Schulter geschossen, aber nee, der hatte irgendwas.
Granatsplitter aus dem Krieg. Ja.
Das ist schlimm.
Oh Gott.
Was man mit so einer Serie verbindet an Persönlichem. Schlimm. Nee, also es ist halt blöd, es ist Military Comedy. Ich hatte es ja am Anfang gesagt, das ist eine Sache, die ist in den USA wirklich sehr beliebt gewesen, schon immer. Also nicht nur in den USA, auch bei uns im Filme. Und wenn man so Filme wie Der brave Soldat Schweig, kann man schon dazu zählen, aber einfach überhaupt generell Komödien, Serienfilme, die im Militär spielen und auch gerne im Krieg. Da gibt es sehr viel mehr, als man vielleicht meint, weil die meisten laufen heute nicht mehr so. Militärkomödien, Kriegskomödien geradezu, das kommt heute nicht mehr so gut an. Das wird nicht mehr so viel gesendet. Wenn, dann muss es eine Antikriegskomödie sein. Und Ein Käfig voller Helden ist definitiv keine Antikriegskomödie. Da wird der Krieg als was Lustiges dargestellt. MASH ist eine Antikriegskomödie. Und das ist halt das, was mich das auch immer so schon immer so quer sitzt an dem Käfig voller Helden, ist, wie da Krieg dargestellt wird als etwas, was man lustig finden sollte. Die haben in einer Folge Schweinfurt bombardiert. Da habe ich damals ausgeschaltet. Ich bin in Schweinfurt zur Schule gegangen. Mein Opa ist in Schweinfurt, hat ja gearbeitet bei einer Kugellagerfabrik. Das war die Kugellagerfabrik, die sie dann beschossen haben. Nur dass Schweinfurt bei denen irgendwo, das Stalag 13, das Gefangenenlager, liegt in der Nähe von Hammelburg. Das ist tatsächlich auch bei uns in der Nähe. In der Serie liegt Hammelburg direkt bei Düsseldorf und 50 Kilometer.
Viertelstunde entfernt vom Strand und von den Alpen gleichzeitig.
Genau so. Ja. Genau so. Naja, und mit solchen Geschichten bin ich, das hat mich dann schon. Also das gibt einem so ein unangenehmes Gefühl. Ich weiß, dass meine Großeltern die Bombardierung von, also meine Großmutter und mein Vater haben die Bombardierung von Würzburg überlebt. Und solche Sachen, die dann als komisch dargestellt zu haben, dass man darüber lacht, das fand ich einfach, also unangenehm ist noch nicht mal mehr das Wort dafür. Ich fand es einfach abstoßend und habe dann irgendwann einfach nicht mehr diese Serie einfach nicht mehr schauen wollen und habe nach Möglichkeit wirklich pünktlich zum MASH eingeschaltet. Umso mehr erschreckt es mich, dass ich es tatsächlich jetzt so oft gesehen habe und die Serie komisch finde.
Ja, aber vielleicht, ich kann deine Gedanken absolut nachvollziehen, das ging mir ähnlich. Ich habe das anfangs so auch in den 90ern, ganz zu Beginn, auch dann ganz lustig gefunden und irgendwann reift man ja dann tatsächlich oder er hat dann die Erkenntnis, was das tatsächlich alles bedeutete.
Ja.
Auch was einem so die Eltern, Großeltern so erzählt haben. Und wenn ich das heute gucke, es wirkt einfach so abstrakt, auch durch die Übersetzung, weil es ja teilweise auch so gar keinen Sinn mehr ergibt, auch wenn bei irgendwelchen Sabotageakten nicht Munitionsfabriken oder sowas genannt werden, sondern was weiß ich, haben Sie denn wohl
Marmeladenfabriken oder
was? Marmeladenfabriken oder Industriekartoffel, Bratkartoffeln oder irgend sowas. Das ist so, ja. so völlig Banane und trotzdem klopft dann im Hinterkopf immer noch einer und sagt, ey, wir reden immer noch von Nazis. Wir reden hier vom Krieg. Von Ausrottungen.
Es gibt da eine Folge, in der Carter, einer von den alliierten Gefangenen, stellt sich heraus, dass er ein Achtels Sioux ist, also dass er indigene amerikanische Wurzeln hat, was bei der Figur komplett schwachsinnig ist, aber mein Gott.
Gleichzeitig ist er ja laut Serienlogik auch der absolute Doppelgänger von Adolf Hitler.
Ja, genau, natürlich. Es ist eher eine so irrsinnig schwachsinnige Folge, in der er dann die ganze Zeit mit Pfeil und Bogen herumschießt. Feldwebel Schulz findet das toll, dass er endlich mal einen Indianer kennengelernt hat. Ich möchte es gar nicht nachmachen. Und dann kriegt er einen Kopfschmuck geschenkt, den Oberst Klink ihm wegnimmt und auch aufprobiert. Und der ganze Gag ist, dass sie eine Lieferung von deutschen Imitats-Coca-Cola sprengen wollen. Weil Coca-Cola halt die Moral an der deutschen Heimatfront heben soll. Und Carter das dann mit einem brennenden Pfeil den Lastwagen in die Luft jagt, weil hausgemachtes deutsches Coca-Cola ist hochexplosiv. Im Original ist es halt irgendein geheimer Sprengstoff oder Treibstoff oder irgendwas. Treibstoff. Das haben die dann ständig so gemacht, dass die die Geschichten verharmlost haben. Da wurde aus Treibstoff Coca-Cola.
Ja, es gibt ja auch die vielen Erzählungen von Oberst Klink, wo er von seiner Wirtschafterin, der Frau Kalinke, redet.
Kalinke!
Und die existiert ja im Original nicht. Da hat sich Rainer Brandt dann auch irgendwie, wenn er irgendwie so auf das, worüber eigentlich geredet wurde, keine Lust hatte, dann hat er solche Erzählungen da irgendwie eingebaut. Ich glaube, da ging es dann auch manchmal eher so um die harten Sachen. Und dann hat er gesagt so, nee, dann erzählt der Klink lieber darüber irgendwie, wie er hinter der nackten Wirtschafterin her war oder so.
Und es sind lange Stellen. Ich habe da mal drauf geachtet. Ja. Das sind nicht einfach mal so ein halber Satz, sondern der redet da ewig lang und erzählt. Und denkst du mal, was? Die haben jetzt fast eine Minute lang über die Kalinke geredet. Worüber haben die im Original an der Stelle gesprochen? Es gibt keine Kalinke. Was soll das?
Deswegen meine ich ja, ich weiß nicht, ob Rainer Brandt nicht an manchen Stellen auch einfach irgendwie resigniert hat.
Ja, gut möglich.
Kann man dann eigentlich sagen, man kennt die Serie? Nee, man kennt ja nur die deutsche Synchro.
Ja.
Nur die deutsche, die Brand-Synchro.
Ich fürchte wir kennen tatsächlich nur die deutsche Version. Wir kennen Hogan's Heroes, kennen wir nicht. Wir kennen nur Ein Käfig voller Helden.
Also ich habe auch schon Originalfolgen gesehen, aber muss sagen, da fand ich dann aber auch, da muss man sich irgendwie so durchmühen.
Ja.
Weil das ist dann schon echt trockener Stoff. Und dann gucke ich, glaube ich, lieber die deutsche Fassung und wenn es da zu ernst wird, selbst da denke ich dann manchmal so, komm jetzt irgendwie, wenn dann mal eine ernste Szene und Colonel Hogan irgendwie mit niederer Stimme irgendwie über was Ernsthaftes sagt, dann denke ich mir, jetzt holt mir den Klink wieder rein, der soll wieder irgend so ein Brandismus mir auftischen. Das möchte ich jetzt lieber sehen.
Ja, geht mir tatsächlich auch so. Dass so die Szenen, die Stellen in der Serie, wo es ernst wurde, die haben mich unangenehm berührt. Die fand ich unangenehm. Ich will lieber den Quatsch sehen und hören.
Ja. Die wirken ja auch dann, die wirken so fremd dann auf einmal. Dass die sind ein Fremdkörper in der eigenen Serie durch den Gesamtstil der deutschen Synchronisierung.
Ja, total. Habt ihr mal die allererste, die Pilotfolge gesehen?
Ja.
Auf Schwarz-Weiß noch.
Ja.
Die wirkt auch noch ganz anders. Die ist einmal, weil sie schwarz-weiß ist und dann ist das Ganze, dieser Untergrund unter dem Lager, dieses Tunnelsystem, das sie da unter dem Lager gebaut haben, noch viel verzweigter und die haben da ein Dampfbad und einen Friseur und dann ist da...
Und Maniküre.
Und Maniküre, ja. Und dann ist
Sie
da
haben einen Russen.
Sie haben einen Russen. Sie haben,
wo der Schauspieler übrigens auch Deutscher war.
Aha, interessant. Oh mein Gott, nur Deutsche spielen Russen. Gut, das dürfte in den 60ern auch leichter gewesen zu sein zu finden. Ja, gut. Es ist wirklich.
Seien wir froh, dass es kein Japaner sein sollte, sonst hätten wir jetzt im Nachhinein noch ganz andere Probleme damit wahrscheinlich. Oh
Gott. Naja, es ist wirklich eine Serie, die vorne und hinten mit der Political Correctness nicht übereinstimmt.
Nein.
Es gibt da eine Folge, also allein der ganze Sexismus in der deutschen Übersetzung, der aber wahrscheinlich auch schon im Original schon da war, nur noch viel gemilderter. Es gibt eine Folge, da wird über eine, ich weiß nicht, was eine Wissenschaftlerin oder eine Gräfin, da wird die ganze Zeit schweinigeln und die Männer darüber, ob sie wohl spekulieren, ob sie wohl eine echte Blondine ist, ob sie überall blond ist. Und das ist so irgendwann so eklig, du möchtest dich waschen, wenn du dir das lange anhörst. Und so, oh, hör doch bitte auf. Und immer wenn sie dabei ist auch und denkst dir, die wehrt sich nicht. Ja, warum wohl? Weil sie es nie gehört hat. Weil das nur in der Brandsynchro passiert. Das ist so schlimm.
Ja, der Brand war auch schon immer eine ganz schöne Drecksau.
Ja, ja, allerdings, muss man auch sagen. Nehmen Sie Ihre Lümmels aus meinem Gesicht.
Gott.
Das ist ein Zitat aus MASH gewesen.
Ja, das macht's nicht besser. Nee.
Ich würde gerade sagen, das macht's nicht besser.
Ich wirklich. Ah. Übrigens, von wegen Synchro, es gibt aber auch in der Originalfassung, man sieht immer wieder schöne Aufschriften. Da wird dann die Baracke wird mit Doppel-R geschrieben, weil Barracks auf Englisch Doppel-R sind. Aber man sieht auch so schöne Sachen wie die Erholungshalle, das ist einfach die Sporthalle.
Ja. Recreation.
Recreation Room ist die Erholungshalle oder Explosivstoff. Und ganz toll in dieser Explosivstoffe für Sprengstoff. Und aber ganz toll in dieser Erholungshalle, in der Oberst Klink trainiert, um sich fit für die ärztliche Untersuchung macht, ist ein Plakat. Das habe ich vorhin gesehen. Ich bin jetzt leider nicht mehr dazu gekommen, da mal nochmal zu schauen, was es tatsächlich ist. Ein Poster, auf dem ein Kopf eines Mannes zu sehen war und oben drüber stand Grindelwald. Ich dachte, woher kenne ich das denn nun wieder?
Okay.
Ich hätte jetzt mal recherchieren sollen, wer Grindelwald im Dritten Reich tatsächlich war.
Wahrscheinlich ein böser Zauberer.
Möglicherweise. Wir haben jetzt hier den, und wir versuchen jetzt Parallelen zu MASH zu finden. Wir finden Parallelen zu
Grindelwald ist eine Gemeinde in der Schweiz, ein Skigebiet.
Ja, dann wäre es wahrscheinlich tatsächlich möglicherweise einfach nur ein Werbeplakat für den Skikurort Grindelwald. Schade.
Vielleicht haben sie sich auch einfach nur gedacht, das klingt so herrlich deutsch, Grindelwald.
Wahrscheinlich. Bin mir ziemlich sicher. Grindelwald. Aber Synchro, das ist ja auch schon faszinierend, dass man immer wieder dieselben Stimmen gehört hat. Man hat die Stimme von Hawkeye gehört, von Radar, von BJ, von Major Winchester, weil das halt die allen überall dieselben Synchronsprecher waren. Aber William Christopher, Father Mulcahy, ist auch ein paar Mal in der Serie aufgetreten. In Ein Käfig voller Helden war der dann irgendein deutscher Offizier.
Echt?
Ja.
Das habe ich.
Das wär mir jetzt auch nicht aufgefallen. Ich habe es noch heute tatsächlich irgendwo auf YouTube plötzlich gesehen. Dachte, Moment, da guckst du nochmal rein. Ja, der hat einen deutschen Offizier gespielt.
Ja, aber sie hatten ja sowieso auch irgendwie immer gefühlt so einen Pool an Nebendarstellern, der immer mal wieder aufgetaucht ist und dann andere Leute da sein sollen.
Sowieso.
Wenn der nazimäßig genug aussah, dann durfte er in jeder zweiten Folge auftauchen, so ungefähr.
Ja, und die blonde Sekretärin, die war auch, die Schauspielerin war auch immer wieder da. Ich glaube, das war auch die Verlobte von Bob Grain. Und die hat auch immer in wiederkehrenden Rollen alles Mögliche gespielt. Blonde deutsche Frau, sehen ja auch alle gleich aus.
Nach Fräulein. Dem Motto.
Fräulein, ja, ja, eben, das ist noch schlimmer, Fräulein.
Naja.
Eine Apfelsorte. Hatten wir neulich in der Dr. Who-Besprechung, also nicht in der nächsten, sondern der jetzigen, mit Gregor, hatte ich drauf, ist eine Apfelsorte, Fräulein.
Mhm. Ernsthaft?
Ja, es ist schrecklich, aber die Äpfel schmecken leider auch noch gut genug, dass ich sie immer wieder kaufe bei meinem Obst- und Gemüsehändler. Aber ich weiß aber auch noch, wie die Obsthändlerin damals diese Sorte eingeführt hat, weil die Apfelsorte, die nicht mehr verfügbar war, hat sie halt einen Ersatz gesucht und da gab es nur diese schreckliche Sorte Fräulein, die dummerweise zwar schrecklich heißt, aber sehr lecker schmeckt. Und die hat gemeint, sie hat wirklich lange mit sich ringen müssen, bis sie diese Apfelsorte dann in ihr Sortiment aufgenommen hat. Und ich kann die auch nicht ohne zu lachen bestellen seitdem.
Ich hätte gerne 5 Fräulein.
Fräulein, bitte. Sie
wissen schon wofür.
5 Fräulein. Können Sie mir ein halbes Dutzend Fräuleins eintüten? Ja.
Sie stehen auch überall rosa.
Oh mei, ich sehe ja gerade dies.
Oh Gott.
Schulz erinnert mich immer an einen Freund. Das ist zwar, das wäre dann zwar eher fränkisch als bayerisch, aber wenn Schulz redet, ich höre dann immer einen alten Schulfreund von mir und das ist, immer Gänsehaut. Jo mei, das ist ja gerade das. Ich höre nichts, ich sehe nichts, ich weiß nichts. Ich habe nicht mal das Recht, dick zu sein.
Das ist schon traurig. Das ist...
Und Schulz ist wirklich eigentlich eine tolle Figur. Also der ist einer der wenigen, der im Original wirklich gut wirkt. Also ich habe da auch mal ein paar Folgen gesehen. Der klingt toll im Original. Der hat eine ganz andere Stimme. Der wirkt tatsächlich härter und schärfer und sehr viel intelligenter. Und wenn er "I see nothing, nothing" sich so überschlägt dabei, statt diesem "ich höre nichts, ich sehe nichts", dann hat er eine, dann merkst du ihm richtig die Verzweiflung an. Also Schulz, den ich damals echt einfach nur furchtbar fand, den mag ich jetzt gerade in diesem kleinen Rewatch, den ich jetzt gemacht habe, wirklich, wirklich, ist mir der sehr ans Herz gewachsen. Den sehe ich wahnsinnig gern. Obwohl ich es jetzt auch nur fast nur in der Brandsynchro gesehen habe und nur wenig auf Englisch.
Er ist ja über weite Stellen hinweg ist er so der einzig sympathische Deutsche irgendwie in der Serie. Und wenn es nur durch "ich sehe nichts und ich weiß nichts" die gewähren lässt. Und dann gibt's wieder mal so Folgen, wo er dann so aus dieser Rolle rausfällt und auf einmal irgendwie auch böse ist. Kommt immer mal so sporadisch vor. Also das ist auch wieder so dieses, die Charakterisierung wird da irgendwie nicht so richtig durchgezogen.
Naja, Schulz ist halt schon, es ist der Spieß, es ist der Feldwebel. Ja. Und ein Feldwebel muss auch hart durchgreifen können. Das ist ein Unteroffizier. Mhm. Und der hat halt das direkte Kommando über die Gefangenen und der muss vor allem die Verantwortung tragen, wenn bei den Gefangenen irgendwas nicht so ist, wie es sein soll. Das kann der versuchen zu vertuschen mit "ich sehe nichts, ich höre nichts, ich weiß nichts". Mhm. Oder er muss dann auch mal hart durchgreifen. Er läuft halt nur immer wieder ins Leere, weil Colonel Hogan den halt um die Finger wickelt. Das ist so dieser Moment, wo mein Krankenhausbettnachbar sich wieder dafür geschämt hätte, ein Deutscher zu sein, wenn man sieht, wie leicht Colonel Hogan es hat, Schulz und Klink einfach über den Tisch zu ziehen. Also ich mag die Stellen, wo die beiden ein bisschen härter sind, schon auch einfach deswegen, weil ich es schon irgendwie schön finde, wenn Colonel Hogan nicht mit allem so unglaublich leicht durchkommt, wenn der sich auch mal ein bisschen anstrengen muss.
Ja.
Weil es ist schon peinlich, was für ein souveräner Supertyp dieser Colonel Hogan ist, dann denke ich mir auch, ja, so ein bisschen kämpfen müsste der doch auch mal. Aber dem gelingt dann irgendwie alles mit so einem blöden Lächeln und der kommt dann mit allem durch.
Und dann kriegt er auch immer die Frauen.
Und das auch noch, ja. Sogar die Freundin von Klink.
Das ist schon, ja, gerade der Klink, der wirkt halt in manchen Folgen, ist der ja gerade natürlich durch die Synchronfassung auch so derartig völlig bescheuert neben der Spur, dass man sich sagt, jemand, der so eine Scheiße von sich gibt, der kann sich doch morgens eigentlich nicht alleine die Hose anziehen.
Ja.
Der fällt von beim Kacken vom Klo.
Der braucht seine die Hose anzieht und aus.
Ja,
aber ich meine, es sind aber auch schon so Geschichten, habt ihr die Folge gesehen, in der sich Hogan als als Sympathisant der Deutschen ausgibt und versucht, Colonel Klink und ich glaube dem General vorzuspielen, er wäre ja eigentlich deutscher Sympathisant, er hat deutsche Wurzeln und eigentlich heißt er nicht Hogan, sondern, und das weiß ich jetzt leider nicht mehr, entweder Hodenmüller oder Hodenmeier.
Ich glaube, Hodenmüller oder Hodenmüller kam auf jeden Fall in irgendeiner anderen Folge dann auch mal vor. Manchmal gibt er sicher auch solche offensichtlichen Decknamen, wenn er sich dann als Nazi verkleidet.
Das auch. Aber Hodenmüller habe ich mir auch von damals noch genannt. Das ist doch mal ein schöner deutscher Name. Colonel Hodenmüller.
Aus Hodenhagen.
Und das glauben die dem einfach. Und dann geben die den mal eben am Abend mit in den Nachbarort, in den Club, in ein Restaurant, ziehen ihm eine Nazi-Uniform an, also Klink und der General. Und Colonel Hogan spannt Klink die blonde Freundin aus. Und ich sage, oh.
Ja.
Weil er besser tanzen kann.
Na gut, es vergeht ja eigentlich auch kaum eine Folge, in der sie nicht irgendwann zwischendurch auch mal entweder ziehen die sich selber eine deutsche Uniform an oder eben der Ausnahmefall hier kriegt er sie mal angezogen, aber wir haben ja auch ganz oft, dass so dieses hier der Hauptmann von Köpenick, also sobald du eine Uniform hast, ist deine Autorität ja quasi, wird gar nicht mehr hinterfragt. Ja. Das funktioniert ja, darauf basieren ja 90% der Folgen, dass sie damit auch so durchkommen und dann so in ganz seltenen Fällen wird dann auf einmal Drama dadurch erzeugt, dass es plötzlich nicht funktioniert.
Ja, und nicht nur die alliierten Gefangenen, die sich Uniformen anzieht, wobei man sich immer wieder fragt, wie funktioniert das, dass die auf einmal alle so perfekt Deutsch sprechen. Aber bitte, das funktioniert auch im Original schon. Die sprechen alle perfekt Englisch. Es gibt keine Sprachbarrieren. Ja. Aber auch Schulz wird ein paar Mal in eine Generalsuniform oder eine Oberstuniform gesteckt. Er muss er spielt dann Oberst Klink oder er spielt einen General, der mit ich glaube, der ist einmal mit Hogan und Le Beau in Paris im Untergrund. Sie müssen irgendein Gemälde finden und er gibt sich da als General aus. Und das ist wirklich eine fantastische Darstellung, die John Benner da gegeben hat, weil er da wirklich, wirklich gut ist und wirklich Spaß gemacht hat. Also auch im Original ist das wirklich schön. Er spielt gegenüber zwei auftauchenden Gestapo-Beamten, lässt er den General raushängen, weil er weiß, er muss jetzt hier den französischen Untergrund decken, hat aber auch schon die ganze Zeit so viel getrunken. Shampoos gesoffen, dass er sich Mut angetrunken hat und spielt dann so betrunken den General, den deutschen General, der gerade von dem Gestapo-Mann bei einem Tête-à-Tête mit seiner französischen Geliebten in Paris erwischt worden ist und macht den zur Schnecke. Und dann denke ich mir, ich habe auch gelesen, John Benner hatte sich eigentlich ursprünglich für die Rolle von Oberst Klink beworben. Und der wäre auch nicht schlecht gewesen.
Ich glaube, in der Folge gibt es auch diese Szene, wo er in so einem irgendwie Pariser Straßencafé oder sowas sitzt und die ganze Zeit nicht dazu kommt, was zu essen oder was zu trinken, weil die ganze Zeit wieder Offiziere an ihm vorbei, die dann immer alle irgendwie, ich weiß nicht, ob sie jetzt den Gruß machen oder salutieren oder so, auf jeden Fall wird er immer wieder unterbrochen, wenn er da, ist so eine Szene, die mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist aus dieser Folge, weil es auch so ein, so ein klassischer Slapstick-Humor irgendwie ist.
Ja, für sowas ist aber auch Schulz wirklich wie gemacht für Slapstick-Humor.
Ja.
Der hat schon so eine Körperlichkeit, wenn der ständig sein Gewehr irgendwo verlegt oder verliert oder abstellt oder irgendwas oder von Le Beau einen Apfelstrudel mit Apfelstrudel bestochen wird, den Apfelstrudel in der Hand hält, dann aber plötzlich nach seinem Gewehr greifen muss, weil der Scheinwerfer auf ihn greift und er zack mit dem Apfelstrudel in der Hand das Gewehr greift und du diesen zermatschten Apfelstrudel in dieser riesen Pranke siehst, den er sich dann aber anschließend einfach in den Mund stopft. Der ist einfach großartig gewesen.
Ich möchte übrigens mal in der Realität erleben, wie jemand heimlich einen guten Apfelstrudel backt und niemand das mitkriegt.
Ja, dafür haben die Tunnel. Das muss dann schon sehr weit unter der Erde passiert sein.
Ja. Und die Ablüftung ist irgendwo an der Ostsee.
Im Wald. Im Wald kurz vor der Ostsee, weil das ist ja nicht so weit weg.
Am Alpenrand oder an der Ostsee. Ja, ohnehin, wie die das alle schaffen. Also eine der Vorbilder für die Serie ist ja Gesprengte Ketten. Es wird immer auch der Film Starlag 17 von Billy Wilder genannt, also ich habe da mal Ausschnitte gesehen und wir sagen ja auch wirklich ziemlich eindeutiges Vorbild. Aber den Film, den ich jetzt besser kenne, das ist Gesprengte Ketten, The Great Escape, wo halt auch ein Gefangenenlager voller alliierter Soldaten, die einen großen Ausbruch vorbereitet und eben auch unter dem Lager ein Tunnelsystem baut. Und in Gesprengte Ketten ist das halt realistisch. Das sind enge, schmale Tunnel, durch die sie sich da durchkämpfen. Das ist alles sehr beengt. Das ist, man merkt die Klaustrophobie, die man in so einem Tunnelsystem hat. Und dann siehst du hierbei einen Käfig voller Helden, was die da unter dem Lager alles aufgebaut haben. Die haben Tunnel überall hin, in den Bunker, in das Büro des Kommandanten oder in weiß Gott was. Die haben da ja, wie gesagt, Dampfbad und Friseursalon mit Maniküre und was nicht noch alles.
Ich glaub, das war in der Pilotfolge schon irgendwie der Gag, dass sie gesagt haben, ja, da hinten ist noch unsere Sauna nicht gezeigt, aber dass es so erwähnt wurde.
Ich glaube, die sieht man sogar.
Doch, die haben das okay. Ich habe das heute noch geguckt, ja. Und da denkst du auch so, hä?
Ja, Dampfbad, weil sie würden so gut essen, Le Beau kocht so gut und das fällt auf, wenn die Gefangenen zu dick werden. Also schwitzen die das alles weg. Ja. So funktioniert das.
Ich finde es in seiner Absurdität, finde ich es ja lustig. Ich kann es nicht anders sagen.
Es ist es auch tatsächlich. Das ist es ja auch, was die Serie so lustig macht. Es ist absurd. Es ist harmloser, naiver Humor, leider mit einem überhaupt nicht harmlosen Thema verbunden. Wenn das nicht der Fall wäre, würde ich mir die Serie auch mit großem Vergnügen immer noch seitdem nonstop anschauen. Ich muss mich jetzt ehrlich beherrschen, dass ich nicht einfach weiterschaue, wenn die nächsten Wochen. Ich möchte das ehrlich gesagt nicht weiterschauen, weil es schon ein bisschen Gehirnwäsche ist, aber es macht Spaß. Es macht einfach Spaß. Und es ist absurd. Und vielleicht ist es das gerade.
Ja, es ist, für mich ist es halt auch, wie gesagt, das war so eine Serie, wo man sich auch wunderbar, genau wie Bud Spencer und Terence Hill, irgendwie so diese Sprüche gegenseitig an den Kopf rezitieren und vor den Kopf knallen kann. Und genau das ist bei mir auch so gewesen, so mit meiner Clique, sage ich jetzt mal, auf dem Schulhof. Wir haben alle die Serie geguckt und dann haben wir uns am nächsten Tag irgendwie so lauter so Klinksprüche irgendwie gegenseitig vor den Kopf geworfen. Und mit den Leuten kann ich das auch heute noch machen. Es vergeht, glaube ich, kein Treffen mit diesen zwei guten Freunden, wo nicht wenigstens einmal so ein Ding fällt. Aber im Nachhinein sagen wir eigentlich auch alle, aber Mesh ist die bessere Serie, wenn man unbedingt bei dieser Military-Comedy-Kombo bleiben will.
Ah, allein dieser Begriff. Ich finde den so grausam.
Ja.
Ich dachte auch immer, das wäre von Kabel 1 erfunden worden, dieser Begriff. Den gibt es aber tatsächlich.
Ja. Es gibt auch eine englischsprachige Wiki-Seite, wie viel es tatsächlich unter diesem Metier gibt. Das wusste ich gar nicht. Also so viel.
Absolut irre. Ich dachte auch, das kann ja nicht wahr sein. Es ist beliebt. Kriegsfilme sind immer beliebt gewesen. Daraus wurden dann Kriegskomödien und Antikriegsfilme. das hat sich einfach so, ja, das war halt ein Verkaufsschlager. Deswegen ist so eine Serie wie Hogan's Heroes ein Riesenkult schon immer gewesen. Bei uns kam das dann wegen dem Thema Drittes Reich, halt Zweiter Weltkrieg, erst in den 90ern ins Fernsehen, ist aber auch Kult geworden dadurch, seitdem.
Ja, die Amerikaner können natürlich auch irgendwie mit dem Thema irgendwie wahrscheinlich weniger verkrampft umgehen, weil, klar, die haben ihre Leute dahin geschickt, aber die hatten den ja nicht vor der Haustür, den Krieg, so richtig. Die hatten jetzt keine, weiß ich nicht, die hatten keine Bombeneinschläge. Also ich glaube, selbst in England ist das wahrscheinlich schon unangenehmer, egal wie schwarz der Humor ist, wenn man da so Bombardierungswitze macht. Es ist halt closer to home.
Ja. Aber was die halt auch alle nicht hatten, waren diese ethnischen Säuberungen. Ne? Oder Säuberungen
sind das sowieso falsch.
Ja. Also in Amerika wird es nicht so gewesen sein, dass auch meine Nachbarn weg waren. Man hörte dann ja, die wurden vergast.
Aber so für den, um nochmal so Amerikaner-Bashing zu machen, für den Durchschnitts-Ami war das halt wahrscheinlich so, ja, Krieg kann man drüber lachen, haha, die blöden Deutschen und viele wahrscheinlich bis heute kennen gar nicht den Unterschied zwischen einem Kriegsgefangenenlager und einem Konzentrationslager. Wenn man sich gerade im englischen Bereich umschaut, dann wird die Serie auch ganz oft, da glauben die Leute, okay, das ist diese Serie über das Konzentrationslager. Mhm. Und da ist man ja zum Glück als Deutscher sensibilisiert, dass man weiß, nee, das war auch kein Kriegsgefangenenlager, was man da sieht, aber erst recht kein Konzentrationslager.
Ja, meine Großeltern, also die Generation meiner Großeltern, das kennen wir ja auch alle möglicherweise, die Erzählungen aus der Zeit, die einen haben mehr, die anderen haben weniger erzählt. Mein Opa war in russischer Gefangenschaft und der hat mir damals als Kind auch davon erzählt. Und mein Opa hatte aber das große Talent, das so zu erzählen, die Geschichten aus der russischen Gefangenschaft, aus der russischen Front, was hier ja so das große Angstgespenst ist, wenn Schulz und Klink immer Angst haben, an die russische Front versetzt zu werden. Mein Opa war da und er hat mir davon erzählt, von der russischen Front und vom Gefangenenlager. Und der hatte das unglaubliche Talent, das so zu erzählen, dass mir und meinen Geschwistern, dass wir Kinder das zwar irgendwie unheimlich und gruselig und grausig fanden, aber keine Angst haben mussten. Der konnte uns das so erzählen mit so einem schwarzen Humor, der trotzdem kindgerecht war, dass wir die Erzählungen lustig fanden. Und ich habe Jahre später erst begriffen, was er da eigentlich gemacht hat für uns, dass er diese wirklich schlimmen Erlebnisse für sich wahrscheinlich aufgearbeitet hatte, um darüber reden zu können, um das nicht totzuschweigen, um das mit seinem Humor so zu versetzen. Und was da wirklich eigentlich war. Er hat nichts geschönt, er hat zum Beispiel gerne erzählt, wie um ihn herum in der russischen Gefangenschaft die Leute gestorben sind. Der Euphemismus, den hat gemeint, es gab da einen Euphemismus, eine Formulierung, die hinter die Familien zu Hause mit der Post oft bekommen haben, war fürs Vaterland gefallen. Und er hat gemeint, diese Formulierung wurde zum Beispiel angewendet, wenn man, jetzt ich überlege mir gerade, ob ich das wirklich erzählen soll, weil es sind wirklich gerade sehr derbe Geschichten, aber jetzt habe ich leider angefangen. Beispielsweise sich an der einen Erbse, die in der Suppe war, verschlucken und ersticken, krepieren und röcheln, niemand kommt zur Hilfe und weil der Gefangene zu schwach war, ist er fürs Vaterland gefallen. Das ist noch harmlos gewesen. Wenn er über der großen Abortgrube zwischen die zwei Schienen gefallen ist, die da drüber gespannt war, durchgerutscht ist und in der Scheiße gelandet ist und da drin ersoffen ist, dann ist er fürs Vaterland gefallen. Auch das hat mein Opa mir erzählt. beim Rasieren in den Sack geschnitten, die Wunde hat sich entzündet, fürs Vaterland gefallen. Das sind die Geschichten, die hat er uns Kindern erzählt. Und er hat, obwohl die Formulierungen fast eins zu eins dieselben waren, die wir als Kinder gehört haben, der hat es fertiggebracht, uns das zu erzählen, dass wir gleichzeitig begriffen haben, wie grausam das war und trotzdem über den schwarzen Humor lachen konnten. Und dann sehe ich halt hier diese Serie und mir fehlt da so eine Ebene. Hier wird, mein Opa hat es fertiggebracht, nichts zu verharmlosen dabei. Es trotzdem mit schwarzem Humor komisch zu machen und dabei nichts zu verharmlosen. Und die Serie hier verharmlost alles.
Ja.
Das finde ich so schlimm.
Ja.
Und das trifft mich so hart.
Also mein Opa war auch in russischer Kriegsgefangenschaft und ich habe gerade so ein bisschen überlegt, der war Jahrgang 1904, das heißt so 41 war der so alt, wie ich jetzt bin. Und es muss ja so ungefähr in der Zeit irgendwie gewesen sein, plus minus irgendwie ein bisschen was. Ich weiß, direkt als ich klein war, hat der von sowas nichts erzählt. Ich weiß nur über meine Mutter, dass er auch sonst nicht viel darüber geredet hat und irgendwie nur gesagt hat, so ja, der Russe war sehr anständig zu mir. Das war ist so alles, was er gesagt hat. Mhm. Und ob er das wirklich so empfunden hat oder ob das alles war, was er dazu gesagt hat, weil er sich mit dem Thema auch nicht weiter irgendwie befassen wollte, da nicht weiter drüber reden wollte, das sei mal dahingestellt.
Ja, sehr schwer. Meine Oma, also die nicht die Oma, die Frau von dem Opa, sondern die andere Oma, die war selber beim Militär. Die war, war noch unverheiratet und war bei der Luftwaffe Kartografin und war in Dänemark am Kleinen Bælt stationiert und hat uns jahrzehntelang immer wieder die Geschichten, die sie erzählt hat, waren reine romantische Fantasiegeschichten, dass sie durch den Kleinen Bælt geschwommen ist, diese Meerenge zwischen Deutschland und Dänemark und dass sie von einem Patrouillenboot begleitet und angefeuert wurde und was nicht alles. Und irgendwann, da muss ich bestimmt schon so 30 oder so gewesen sein, an Weihnachten, der Rest der Familie, Heiligabend, ist in die Christmette gegangen und meine Oma und ich, wir sitzen noch da, sind zu Hause geblieben. Ich wollte eh nicht mit und meine Oma hatte keine Lust. Machen die zweite Flasche Wein auf, erzählen und dann fängt sie plötzlich an zu erzählen, wie es damals wirklich war. Wie sie eines Morgens aufgewacht sind, sie und die anderen Frauen, und die männliche, die Männer weg waren. Die Kompanie, die sie eigentlich beschützen sollten, die sind abgerückt, weil die russische Armee angerückt war und die Frauen hätten sie verzögert, hätten sie aufgehalten. Also haben sie die Frauen einfach im Stich gelassen. Und meine Oma und die anderen Kartografinnen sind vor der russischen Armee geflohen, zu Fuß. Immer so einen Tag vor denen weg und sind dann in amerikanisches Gebiet gekommen und sind in ein amerikanisches Gefangenenlager geraten. Das, was sie mir da erzählt hat, da ist mir wirklich schlecht geworden. Das war wirklich hart. Das war einfach nur, das war ein kahles Feld. Keine Baracken, Unterkünfte, irgendwas. Die konnten sich in den Boden eingraben, sich vielleicht mit Planen zudecken. Die sind ausgehungert worden, die sind reihenweise vergewaltigt worden. Das muss wirklich die absolute Hölle gewesen sein. Und die Teile, die sie mir dann nicht erzählt hat, da habe ich nicht nachgefragt. Da ist mir einfach nur, ich bin immer stiller geworden an dem Abend. Das hat ihnen niemanden erzählt. Ich war der Einzige, der das wusste, weil sie das komplett für sich behalten hat. Das ist einfach, das ist so, dass man aus so einer Zeit, aus so einer schlimmen Erfahrung, aus so einer schlimmen Zeit so eine harmlose Komödie machen kann. Das ist das, was mich so an einer Serie wie Hogan's Heroes einfach so unglaublich wütend macht. Ja. Da ist tatsächlich ein Käfig voller Helden. Im Gegensatz zu Hogan's Heroes ist mir da viel lieber, weil diese absurde Rainer Brandt-Synchro, diese lächerlichen Dialoge, diese albernen Dialekte, dieses Geschwätz von Oberst Klink und alles, das Ganze nochmal so ins Absurde ziehen, dass ich mir das anschauen kann und darüber lachen kann, einfach weil es drüber ist. Dagegen ja. ist Hogan's Heroes für mich, ich könnte mir das im Original wahrscheinlich nicht so lange anschauen. Da käme mir dann wieder das alles hoch.
Ja, es ist so ein bisschen, wo Mesh sagt, Krieg ist was Furchtbares, Krieg ist eine Katastrophe. Mhm. Da sagt Hogan's Heroes, sagt Krieg ist ein großes Räuber- und Gendarmspiel. Mhm. So eine große, lustige Gaudi, wo man sich gegenseitig austricksen muss.
Ja, und du hast aber trotzdem in beiden Serien dieselben Stimmen. Und das ist für mich auch das so ein Mindfuck. Das finde ich so ekelhaft. Also das finde ich wirklich ekelhaft. Dass ein und dieselbe Stimme dir eigentlich zwei verschiedene Wahrheiten ins Gehirn pressen will. Und
ja.
Das ist auch das, was für mich die Serie so mit am Schlimmsten macht. Also jetzt für mich persönlich. Ich kann darüber lachen, gerade in der Branchensynchro, wenn ich halt nicht drüber nachdenke, was das ist. Aber halt diese, wie gesagt, dieselben Stimmen, das ist, ich finde das ganz schwierig.
Ja, es ist halt auch. Ein Grund mehr für mich als Originaltonschauer wieder die Lanze zu brechen, schaut euch alles auf Englisch an. Da habt ihr dieses Problem nur, wenn es dieselben Schauspieler sind. Aber tatsächlich, das tut es genauso, weil ich zwar Mesh jetzt so lange schon auf Englisch schaue, dass ich gemeint habe, ich habe die deutschen Synchronstimmen nicht mehr so parat, aber tatsächlich ist es so, jedes Mal, wenn ich hier einen Käfig voller Helden Carter sprechen höre, dann hat er die Stimme von Radar. Dann sehe und höre ich da Radar. Das kann ich nicht ausschalten. Das geht einfach nicht. Das ist weg Sergeant Kinch hat die Stimme von BJ und ich kann das nicht ausschalten. Das ist wirklich Mindfuck, wie du das sagst. Absolut.
Ja.
Naja, gut, und Le Beau hat, glaube ich, die Stimme von Willi.
Ja. Hat die Pollenklößchen geklaut.
Oh Mann, oh Mann. Ja, es ist so eine Serie, man kann sich herrlich drüber beömmeln, aber wenn man anfängt, ein bisschen drüber nachzudenken, da kommt man auch ganz schnell wieder aus dem Lachen heraus.
Ja.
Dann stinkt's.
Ja, das ist es leider.
Das ist eine Serie, da darf, wenn man sie genießen will in irgendeiner Form, dann darf man da nicht drüber nachdenken.
Nee, gar nicht.
Zweifel hilft Alkohol.
Ja. Im Zweifelfall hilft Alkohol immer. Alkohol ist eine Lösung.
Ja.
Naja.
Ich dachte ein Destillat.
In Chemie, ich bin nur Anwender. Ich bin nur Benutzer. Ich bin nicht
Chemiker. Ich habe auch keine Ahnung. Ich rede auch nur Quatsch. Aber da sind wir ja hier richtig beim Thema.
Ja, absolut.
Ja, vollkommen.
Ach Mann. Ich fand es so herrlich, was ich, wenn ich es im Original mal Szenen davon sehe, dann gefällt mir Richard Dawson, der den Briten spielt, der Newkirk spielt. Was ich damals wahrscheinlich nicht zu schätzen gewusst hätte, der spricht im Original einen herrlichen Cockney-Akzent. Der hat so einen richtig schönen englischen Cockney-Akzent und das fällt, heute habe ich so ein bisschen mehr ein Ohr dafür bekommen, für die verschiedenen englischen Akzente, fällt das halt richtig auf und das klingt richtig gut und der hat so einen unverschämten Cockney-Akzent, so einen Governor und so, dieses auf Deutsch stottert er halt.
Und ja, Rainer Brandt halt.
Rainer Brandt. Stottern ist komisch. Stottern ist komisch, Dickenwitze sind komisch, Blondinenwitze sind komisch. Ja, okay, gut. Aber
deswegen glaube ich aber auch, dass die Serie bei so einem Publikum, was nicht ganz so auf der Schiene von deiner Krankenhausbekanntschaft war, aber die so, es gibt glaube ich relativ viele Leute, die die Serie gemocht haben, wegen diesem derben, politisch inkorrekten Humor, auch wenn sie es vielleicht ein bisschen geärgert haben, dass die Deutschen immer die Dummen sind. Ja. Ich glaube, da gibt's relativ viele Leute, die so das im Hinterkopf haben beim Sehen.
Ich glaube nicht mal, dass es sie geärgert haben muss, dass die Deutschen die Dummen sind, weil es ist sehr, sehr gut möglich. Man ist einfach auch durch amerikanische Filme und Serien so sehr geprägt, dass man einfach weiß, die Deutschen, wenn sie Nazis oder deutsche Soldaten sind, dass die immer die Dummen sein müssen. Die müssen verlieren. Ja. Wie Ask the Questions hier, Indiana Jones ist immer schlauer als die Nazis. Das kennt man so und da ärgert man sich dann auch nicht, wenn die hier als die Dummen dargestellt werden. Man will das so sehen. Und wenn man dann noch diesen derben, plumpen Humor mag, ja, dann hat man seinen Spaß dabei. Ja. Dann freut man sich auch über das Stottern und das finde ich ganz schrecklich.
Ja. Ich habe mich immer mehr über die Absurditäten gefreut. Ich habe mich immer irgendwie, wenn Klink völligen Quatsch zusammenreimt oder sowas, das finde ich unterhaltsamer als dicken Witze oder Blondinenwitze.
Ja, Klink ist wirklich eine Nummer für sich. Klink in der deutschen Synchro, das ist einfach schon eine One-Man-Show. Der ist großartig. Die Serie ist aber auch so gespickt mit Absurditäten. Was die alles in das Lager bringen, da werden Panzer und Raketen und Flieger statt und ist ein Gefangenenlager. Das ist ein Gefangenenlager aus alliierten Soldaten und da werden alles, was das Dritte Reich an Wunderwaffen aufbringt, um den Krieg zu gewinnen, die werden in diesem Lager irgendwie mal stationiert, weil das ist das Beste, was man sich vorstellen kann. Das ist herrlich absurd.
Es liegt doch auch so schön zentral, eine Viertelstunde von den Alpen und vom Meer entfernt.
Übrigens, Hammelburg hat tatsächlich, ich weiß nicht, ob es das heute auch noch hat, ist ein Militärstützpunkt. Das echte Hammelburg. Wenn ich jetzt Ostern...
Hoffentlich kein Oberst Klink.
Was ein bisschen schade ist, ich wollte eigentlich Ostern meine Familie besuchen und da ist mir dann ein viraler Infekt dazwischen gekommen. Aber ich wollte, weil das in der Nähe ist...
Bist du viral gegangen?
Ich bin viral. Wir wollten tatsächlich mal Hammelburg besuchen, weil das ein bisschen auch touristische Sehenswürdigkeiten hat. Und wenn ich halt bei meiner Familie bin, irgendwas muss man sich anschauen. Und das hätte ich mir gerne mal tatsächlich, ich war nämlich noch nie in Hammelburg. Das ist gar nicht so weit weg von uns zu Hause. Das ist eine halbe Stunde. Also wir wohnen quasi direkt zwischen den Alpen und der Nordsee. Mhm. Und kann jetzt leider nicht berichten, wie es im echten Hammelburg ist. Das hatte ich mir extra für diese Folge vorgenommen. Ist leider nicht dazu gekommen.
Und ob es da auch Hildas Hofbräu gibt.
Es gibt überall ein Hofbräu. Auch das haben wir aus einem Käfig voller Helden gelernt.
Das ist ja Deutschland. Ja. Wobei, man muss sagen, die Realität hat das mittlerweile eingeholt. Mittlerweile kannst du auch, glaube ich, nicht mehr an der Nordsee spazieren gehen, ohne zu einer gewissen Jahreszeit da ein Oktoberfest zu finden.
Ja, das stimmt. Ja. Und ich meine, ein Hofbräu, jetzt muss man sagen, Hammelburg liegt in Franken. Und das ist tatsächlich sehr brauereienlastig. Also es gibt da sehr, sehr, sehr viele kleine Brauereien. Ein Hofbräu ist natürlich was anderes als eine kleine Privatbrauerei. Aber so, wer schaut da nach drei Wochen noch so genau hin?
Ich muss ja direkt wieder an JBO denken. Fränkisches Bier, die Coverversion von griechischer Wein.
Das ist schön. Ich kenne nur Bottropper Bier von Jürgen von Manger. Ich werde es beides mal verlinken in den Shownotes, wenn
ich's finde. Ich bitte darum.
Ist Erlangen in Franken?
Ja.
Ich habe keine Ahnung. Das ist
ja, Erlangen Bayern. Warte mal, ist das Oberfranken, glaube ich? Oder Mittelfranken? Ich glaube Oberfranken.
Mittelfranken. Ich habe kurz gegoogelt. Besser. Ich habe einen schnellen Kugelfinger.
Okay. Dann ist es Mittelfranken, ja.
Wenn uns Hannes Gelaber Holzmann zuhört, kann er uns ja sagen, was seiner Meinung nach, welches Franken das ist.
Es ist halt, und da wir jetzt bei Fränkisch sind, die Sache mit den Dialekten ist halt auch irgendwie ärgerlich. Ich weiß, dass sich viele Leute bei der Serie darüber ärgern, wenn sie zum Beispiel aus derselben Gegend kommen, wo der Dialekt, wo Sächsisch oder Bayerisch gesprochen wird, dass diese Dialekte halt gerade deswegen ausgesucht worden sind, um die Figuren besonders dämlich klingen zu lassen. Dialekte klingen jetzt per se eigentlich nie wirklich intelligent, aber es gibt halt Dialekte, wenn man die verstärkt, dann klingen sie dümmer als andere. So ein Berliner Dialekt, wenn du den verstärkst, der klingt, weiß nicht, aggressiv, Hamburger Dialekt arrogant,
ja.
Schwäbisch, Bayerisch, Fränkisch.
Verstehst du sowieso nicht.
Also klingen alle, sächsisch klingen ich alle dämlich.
Schwäbisch klingt dann immer spießbürgerisch. Irgendwie so spießbürgerlich. Ja, ja. Da habe ich immer so ein Kleingartensiedlungsmenschen irgendwie vor Augen, wenn das so.
Ja, ja, stimmt.
Sie haben mein Gartenzwerg enthauptet auf Schwäbisch.
Ja, aber ja, so stimmt. Ungefähr. Ich meine, und Bayerisch klingt so phlegmatisch, gemütlich, sächsisch, ja, dämlich. Fränkisch hat zum Beispiel auch fast die gleiche Wirkung wie Bayerisch. Es ist nur nicht ganz so phlegmatisch, aber es klingt auch unglaublich primitiv, wenn man es so richtig breit hört. Erwin Belzig, Mahlzeit mit.
Ich habe zuletzt im Radio noch ein Ding von Gerhard Polt gehört. Da kann Bayerisch auch sehr scharf und sehr aggressiv manchmal klingen.
Ja, ja, tatsächlich, ja.
Bayerisch entgegen des Klischees.
Gar nicht mal unbedingt. Also meine Cousine hier in Köln, die meint, sie mag Bayerisch nicht, weil Bayerisch für sie aggressiv und arrogant klingt. Mhm, okay. Und das, ich habe das erstmal gehört, dachte, Bayerisch? Bayerisch aggressiv und arrogant? Das passt doch überhaupt nicht. Und dann habe ich mal an solche Momente aus Gerhard Polt-Sketchen oder bayerischen Filmen gedacht, ja, ja, doch, das geht durchaus. Es ist halt nicht die Schulz-Bayerisch-Gemütlichkeit, die man dann da hat. Aha, also es ist durchaus möglich. Naja, Schulz ist der gemütliche Bayer.
Das stimmt, ja.
Der im Hofpreuß sitzt. Schulz ist ja auch neutral, was den Krieg angeht. Behauptet er immer von sich. Weil er nichts sieht. Sie sehen nichts, sie hören nichts, sie weiß von nichts.
Schulz ist eigentlich die Schweiz.
Schulz ist eigentlich ist Schulz die Schweiz, finde ich auch. Schulz ist eigentlich die Schweiz. Vielleicht nenne ich die Folge so: Schulz ist die Schweiz. Ach ja. Ja. Meine Notizen hier auf einen schlapprigen alten Briefumschlag geschrieben sind zu Ende. Ich habe da auch nichts Großartiges mehr stehen. Wie sieht es bei euch aus? Ich habe auch schon, dass sie immer frieren, steht auch hier. Ja, ist alles da.
Also zur Serie habe ich so, glaube ich, jetzt auch nichts, was ich jetzt unbedingt noch erwähnen müsste. Man könnte jetzt noch auf diverses drumherum, man könnte auf das traurige Schicksal von Bob Crane.
Oh, Bob Crane, das müssten wir tatsächlich machen. Ja, ja, also ja. Bob Crane, der Hauptdarsteller, doch ja, das sollten wir. Ja. Ich habe es jetzt gerade leider überhaupt nicht mehr so richtig im Kopf, weil ich vergessen habe, mir das nochmal zu notieren.
Ist zumindest, glaube ich, noch 49 geworden, das weiß ich.
Ja, um seinen Tod gibt es sein Tod ist einer dieser ungelösten Mordfälle aus Hollywood. Bob Crane war sexsüchtig, das scheint also auch in der Serie immer schwieriger gewesen zu sein. Er ist da immer mehr mit seinem Lebenswandel angeeckt und ich weiß nicht, wann ist er gestorben? Also etliche Jahre nach Ende der Serie.
78.
78 wurde er ermordet in seinem Apartment aufgefunden. Mhm. Erschlagen von einem Kamerastativ mit einem Kabel um den Hals gewickelt. Mhm. Und dieses Kamerastativ hat zu einer Kamera gehört, mit der er seine Sexabenteuer aufgenommen hat. Also es muss eine wirklich sehr, sehr schmuddelige Angelegenheit gewesen sein, die wirklich durch die Schmutzpresse gezogen wurde. Und weil es damals, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, keine DNA-Abgleichsmöglichkeiten gab, wurde der Mord nicht aufgeklärt, weil im Auto seines besten Freundes, mit dem er eigentlich diesen Lebenswandel gefrönt hatte zusammen, von dem er sich aber wohl lossagen wollte, um da aussteigen zu können, wurde im Auto Blut gefunden. Man konnte nur nicht feststellen, ob es von Bob Crane stammte, das Blut. Und daher wurde der Freund wegen Mangel an Beweisen dann freigesprochen.
Ja.
Das muss also damals wirklich ein Riesenskandal gewesen sein.
Aha.
Ja, schon.
Ist auch nochmal so ein nicht so lustiger Nebenschauplatz dieser Serie.
Ja, man denkt sich da erst, ach Gott, ja, haha, Sexgeschichten, Sexsüchtiger, der hat seine Ferkeleien zu Hause gefilmt. Du musst ein riesen Filmarchiv haben, wo er sich selbst und seine Sexpartnerinnen gefilmt hat. Das Ganze ist aber eigentlich wirklich nicht komisch. Es ist halt, es klingt komisch, wenn man es jetzt von Rainer Brandt hätte synchronisieren lassen. Dann würde das komisch klingen. Und das wäre wirklich was, das müsste von Rainer Brandt synchronisiert werden und der hätte das gemacht.
Dieser ganze Mordfall, der wurde ja verfilmt. Da bin ich ganz froh, dass der nicht von Rainer Brandt ins Deutsche übersetzt wurde.
Das wäre die Komödie des Jahrhunderts geworden.
Ich meine, was es alles nicht gibt, was man unbedingt mal hätte von Rainer Brandt synchronisieren lassen müssen und zum Glück nie passiert. Stell dir das mal vor.
Können wir jetzt noch eine Top 10 Sachen, die Rainer Brandt nicht synchronisieren sollte, machen.
Na ja, Gott, jetzt sind ja mal vor, stell dir mal vor, Schindlers Liste von Rainer Brandt synchronisiert. So. Wir gerade schon mal dabei sind. Nee, jetzt mal. Ja, Bob Crane. Tja, was soll man dazu groß sagen?
Ja, so ein schönes Ende noch.
Ne? Schönes Ende, ein schönes Ende für... Nein, ach mein Gott, Himmel. Ah, naja, vielleicht sind wir jetzt wirklich damit am Ende angekommen. Es ist ein Dämpfer, aber irgendwie, es ist halt auch, es ist halt einfach ein Ende. Die Serie war irgendwann zu Ende und auch das Ende von Bob Crane war damit...
Aber ich glaube, anderen in der Serie ist es besser ergangen. Hat nicht der Newkirk-Darsteller, der war doch dann noch so Quizshow-Moderator irgendwie, ne?
Weiß ich tatsächlich jetzt gar nicht, wie... Ja, ich glaube, doch, das habe ich auch irgendwo noch mitgekriegt. Ich weiß gar nicht, was die noch so machen. Ich weiß, dass Werner Klemperer Preise bekommen hat für seine Darstellung als Oberst Klink.
Der hat einen Emmy bekommen und wohin die Serie... irgendwie auf Platz 5 der schlechtesten Shows aller Zeiten gelandet ist.
Oh, ja.
Richard Dawson, der Newkirk-Darsteller, der war quasi der Original Werner Schulze Erdl, weil der hat nämlich quasi das Original-Familienduell von 76 bis 85 moderiert.
Ah.
Family Feud.
Interessant.
Ja, okay. Das hatte ich noch so grob im Hinterkopf. Das musste ich gerade noch mal recherchieren.
Schau mal einer an. Sehr gut.
Ja.
Sehr, sehr gut.
Der Teufelskerl.
Ja, General Burkhalter ist mir jetzt wieder eingefallen, woher ich den damals schon kannte, aus Billy Wilders 1, 2, 3.
Da hat er mitgespielt?
Da hat er einen dieser russischen Parteifunktionäre gespielt, die versuchen, an das Geheimnis von Coca-Cola ranzukommen und der dann überläuft, indem er seine Genossen verrät und den Überläufer spielt und sagt, altes russisches Sprichwort, zieh westwärts, junger Mann. Und dann mit Lilo Pulver, der blonden Sekretärin, mit blondes Fräulein abzieht.
Oh, da ist wieder das Fräulein.
Da ist es wieder das Fräulein. 1, 2, 3 ist auch ein toller Film, den müssen wir eigentlich auch
mal. Das ist grandios. Der halt auch mit dem schwierigen Thema humoristisch, aber auch sehr respektvoll umgeht.
Aber auch wirklich gut damit umgeht. Also der gerade so drüber ist und so bissig und alles. Also 1, 2, 3 müssen wir eigentlich auch reinbringen. Und wenn es nur die Verbindung ist, ein zweigeteiltes Land, eine zweigeteilte Stadt, Ostdeutschland, Westdeutschland, Nordkorea, Südkorea, aus Berlin, West-Berlin. Das wäre allein schon eine Verbindung, die mir ausreichen würde, um 1, 2, 3 in den Sumpf zu bringen. Mehr braucht es manchmal nicht.
Mir ist ja jede Ausrede recht.
Mir ist jede Ausrede recht. Da bin ich kreativ. Ich meine, jetzt hier beim Käfig voller Helden haben wir deutlich stärkere Verbindungen zu Mesh, auch wenn sie alle eigentlich nicht sein sollten, aber leider tatsächlich existieren. Naja. Gut, aber dann glaube ich, sind wir damit heute am Ende. Ist keine allzu lange Folge, aber es muss ja auch nicht sein. Es ist halt auch so eine Serie, da jetzt 3 Stunden drüber zu reden,
Ja gut, dann kann man sich 3 Stunden lang die Witze nacherzählen und die Rainer Brandt-Gags irgendwie rezitieren.
Eben, was soll's.
Das und? Geht, das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass das geht, aber also, ich weiß nicht, wie interessant das im Podcast ist.
Gib ihn eins, nur ja eben.
Micha?
Ja. Micha? Warum sagt er eigentlich Micha? Heißt es nicht eine Wahr?
Das musst du jemanden fragen, der gebürtiger Sachse ist. Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube
irgendwie da dran, aber auch da.
Joachim Siebenschuh ist ja, glaube ich, sogar nicht nur Sachse, sondern er ist ja auch, glaube ich, Dresden. Ne? Insofern glaube ich, das wird irgendeinen authentischen Hintergrund haben.
Okay, dann heißt es eben, dann heißt es nicht ja und nicht ne wahr. Na gut, ja. Bitte. Ne
wahr. Ja, ne? Nicht Nicha. Wahr, ja, sowas.
Nicht ja, ist Micha, klingt so schrecklich.
Ich weiß noch, aus meiner Zeit im sächsischen Exil, als ich da zur Reha war, in der Nähe von Dresden, weiß ich nur, dass es manche sagen nö und manche sagen no für ja. Nö, ja. Da ist ein gewisses Spektrum zu erkennen. Also es ist eine vielfältige Sprache, das Sächsische.
Wie gemein mich das gerade getriggert hat. Ich habe einfach nur gelacht, weil es komisch klang. Ich wollte nicht darüber lachen, dass Sächsisch komisch klingt und jetzt mache ich es. Gemein. Das ist eine gemeine Falle.
Tja.
So, damit bin ich jetzt auch vom hohen Ross gestürzt. Das hat wehgetan. So ist das. Und jetzt von hier unten kann ich jetzt auch viel, jetzt wo ich hier unten zwischen den Pferdeäpfeln sitze, kann ich geerdet auch viel ruhiger diese Folge dann abschließen. Sehr schön. So auf einem hohen Ross sitzt man auch so unbequem.
Kannst jetzt die Klinke runterdrücken.
Die Kalinke.
Die Kalinke. Nicht wahr?
Das hat mich auch immer schon irritiert, dass das Klink und Kalinke so vom Laut her so dicht aneinander sind.
Ja, warum?
Hat ja schon fast was Inzestiöses.
Habe ich mich auch immer gefragt, ob das eine Absicht war. Na gut. Wir brauchen alle eine Kalinke.
Ja. Kalinka.
Auch das.
Oh mein Gott, wir können 3 Stunden über die Serie reden.
Ich glaube ja.
Wir schaffen
können
das
jetzt gut. Noch mal richtig loslegen.
Wir können jetzt noch 3 Stunden drüber reden, kein Problem. Ich meine, wir haben, wie viele Jahre gibt es den Podcast und wir haben seitdem damit gewartet. Wir hatten neulich unser Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch, Tobi, zum Jubiläum. Ich glaube,
wie lange gibt es uns denn jetzt? Weiß es nicht.
7, 8 Jahre?
So lange schon?
7 Jahre? Ich habe keine Ahnung.
Felo, wir waren damals 30.
Mann auf des Totenmanns Kiste oder wie? Sag mal.
So?
Nein, ich habe keine Ahnung. Ich kann mir nie merken, wann wir angefangen haben und ich kann. Ich habe es mir irgendwann mal im Kalender eingetragen, aber ich weiß das auch nur, weil ich dann immer irgendwie Glückwünsche bekomme. Denke ich mir, was? Wir? Was? Was für ein Jubiläum? Ich vergesse das immer. Weil es ist ja das Jubiläum der ersten Folge, die erschienen ist, und nicht, wann wir die erste Folge aufgenommen oder wann wir den Podcast gegründet haben. Also stimmt das sowieso nicht.
Ist ja nochmal 10 Jahre früher.
Eben.
Ja. Also ich weiß noch, wo wir die erste Folge aufgenommen haben.
Das weiß ich jetzt.
So bei Ture im Wohnzimmer.
Ich hätte jetzt im Park gesagt.
Nee,
stimmt, wir waren im Wohnzimmer.
Oder?
Doch, ja, natürlich. Im Wohnzimmer.
Ture im Wohnzimmer gewesen sein,
Mesh der Film. Wir haben ihn uns angeschaut und dann haben
Mesh
wir
der Film,
haben wir drüber gesprochen. Und wahrscheinlich, wie wir das damals gemacht haben, den Beamer danach noch laufen lassen.
Ja, genau.
Ich weiß, bei der zweiten Folge haben wir das nämlich so gemacht. Da haben wir drüber gesprochen, dann haben wir uns Barbarella angeschaut und dann haben wir also die Aufnahme unterbrochen und haben dann weiter geredet und haben aber, nachdem wir Barbarella geschaut haben, vergessen, den Beamer wieder auszuschalten. Also gab es so eine Stelle, wo es dann im Podcast plötzlich das Brummen im Hintergrund angefangen hat. Wir waren damals schon Profis.
Damals, du hast auch damals lange nicht geschnitten, ne?
Naja, geschnitten schon, aber ich habe das noch nicht gewusst, wie man Rauschen im Hintergrund einigermaßen gut rausfiltern kann. Solche Feinheiten beherrsche ich zwar heute auch nur rudimentär, aber das ist immerhin schon mehr, als ich damals konnte.
Ich finde narrativ einbinden sowieso besser als rausfiltern.
Sowieso. Wenn hier irgendwas schiefgegangen wäre. Wir haben ja die ganze Zeit befürchtet, dass hier die Verbindung abkackt, weil das gerade wirklich technisch sehr schwierig war, das alles herzustellen.
Ja, es ging holprig ja. los heute.
Bis auf den einen Moment, als ich statt das Soundboard zu starten, Aufnahme unterbrochen habe, weil ich auf den falschen Knopf, auf den Button geklickt habe, lief das richtig gut. Wenn jetzt also hier irgendwer weggebrochen wäre, ich hätte das wieder in die Aufnahme eingebaut. Das hättet ihr alles hören müssen. Da kenne ich nichts. So, aber was ihr jetzt, das wollt ihr jetzt eigentlich alles wahrscheinlich nicht mehr hören. Und deswegen würde ich mal sagen, beenden wir jetzt die Folge. Es war schön, dass wir das jetzt gemacht haben. Gibt es irgendwas, was ich...
Schön, dass wir es hinter uns haben.
Wir haben es hinter uns gebracht. Es ist unglaublich.
Weil ich fand die Aufnahme tatsächlich launig. Das muss ich schon sagen. Ich hatte irgendwie so zwischendurch so gesagt, boah, das Thema ist irgendwie sogar kein Bock zu. Das wird zäh, weil irgendwie glaube ich nicht. Aber es hat Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja, ich habe auch, bevor wir damit angefangen haben, mich so ganz lange davor gedrückt, dachte, oh nee, nicht ein Käfig voller Helden. Und dann hatte ich plötzlich einfach von einem Moment auf den anderen vor ein paar Wochen Bock drauf.
Schnipp, Bock.
Und jedes Mal, wenn ich mir dann eine Folge Käfig voller Helden angeschaut habe, hatte ich mehr Bock drauf. Das war jetzt richtig schön. Ich habe jetzt nochmal geschaut. Nein, es sind keine E-Mails angekommen mehr.
Oh. Schreibt E-Mails.
Schreibt E-Mails.
Und Postkarten.
Ich habe hier Feedback von Enervision bekommen.
Oh.
Ach nee, das ist zu meiner Osterhasen-Folge aus der Nabelshow.
Oh.
Ja. Na gut, macht nichts. Könnt ihr auch mal anhören. Hört die Nabelshow. Da erfahrt ihr was über den Osterhasen. Offensichtlich. Habe ich über den Osterhasen.
Leckere Rezepte.
Woher kommt der Osterhase? So heißt die Folge doch überhaupt nicht. Was haben die denn da gemacht? Vielen Dank für den kleinen Tipp Down Memory Lane. Ich habe mich direkt selbst gefragt, ob ich auch dachte, dass Hasen Eier legen. Ah! Ja, ja. Wie war das bei euch als Kinder an Ostern? Jetzt so ein bisschen Nachbearbeitung oder auch jetzt. Habt ihr geglaubt, dass der Osterhase tatsächlich die Eier legt oder nur die Eier, die Hühner legen, ins Nest legt und versteckt?
Der Osterhase war für mich immer ein Dieb, der die Eier geklaut und wieder versteckt hat.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich als Kind so eine, ich komme zwar vom Land, aber ich weiß gar nicht, ob ich so eine konkrete Vorstellung davon, wie Eier entstehen, hatte. Ich überlege gerade.
Das macht es natürlich schwieriger.
Also ab welchem Alter mir klar war, wie ein Ei gelegt wird?
Also ich wusste das schon als Kind. Das war mir klar, wie Eier entstehen, dass die gelegt werden und dass die normalerweise von Hühnern gelegt werden oder wie es bei den Schlümpfen heißt, woher kommt dieses Ei? Aus dem Schlumpf eines Huhns. Aber in meiner Vorstellung war das so, dass der Hase tatsächlich die Eier gelegt hat, weil er hat die gelegt, aber der Hase hat in meiner Vorstellung keine Hände gehabt, dass er die Eier anschließend in ein Nest hätte packen können und dieses Nest im Garten versteckt. Also es war immer irgendwie klar, wenn die Eier in einem Nest waren, zusammen mit irgendwie Schokolade, dann hat das jemand anders gemacht. Dann hat jemand anders die Eier aufgesammelt, wahrscheinlich dann meine Eltern, und hat die da versteckt. Aber die Eier, weil wir hatten, irgendwann ging es bei uns in der Familie über von einzelne Eier im Garten finden zu ganze Nester finden. Weil es wohl einfacher und wirtschaftlicher war, immer die Nester nur zu verstecken. Und ich fand das immer schade, weil mir als Kind schon irgendwie klar war, wenn da einzelne Eier rumlagen, dann ist da der Hase durch den Garten gehoppelt, hat sich immer wieder hingehockt, gedrückt und dann lag da ein Ei, plopp.
Das erklärt zumindest, warum da ein rotes Ei liegt. Ein
Schokoei.
Oder Schokoei.
Ja, oder also auch Eierlikör-Eier. Hasen gelten in der aztekischen Mythologie als Symbol für Trunkenheit und Promiskuität. Deswegen Eierlikör-Eier.
Das kann ich auch gut nachvollziehen.
Ja, ich glaube, bei mir war es als Kind so, ich glaube auch, weil meine Mutter immer so diese Erzgebirgs-Holzschnitzerei-Osterhasen-Deko hatte, deswegen war der Osterhase für mich schon immer anthropomorph. Also der hatte Hände. Hatte Hände und irgendwie so einen Rucksack mit Eiern drin und solche Sachen. Ich glaube, das war auch dadurch geprägt.
Also obwohl ich ja anthropomorphe Tiere wirklich mochte, weil ich schon, mein Gott, ich bin mit allen Comicfiguren und Comics und so, ich bin damit groß geworden. Ja. Goofy, Mickey Mouse, alles, Lupo, Fix und Foxy. Aber der Osterhase war tatsächlich für mich keine anthropomorphe Figur. Das war ein Hase, das war ein richtiger Hase. Der durfte vielleicht.
Komm, ich zeig den richtigen Hasen.
Der durfte vielleicht eine Latzhose tragen. So weit war ich. Aber es musste trotzdem ein richtiger Hase sein, der in dieser Hose steckte. Der hatte einen Hasenkörper. Der hatte dann hinten eine Klappe, die er aufgemacht hat, um das Ei rausdrücken zu können. Aber trotzdem war es.
Die Vorstellung wird immer abstruser, muss ich sagen.
Tatsächlich habe ich mir da nie Gedanken darüber gemacht, wie das ist, ob der die Hose irgendwie hinten runterlässt, wenn er dann das Ei legt. Wahrscheinlich ist meine kindliche Fantasie dann doch nicht so weit gegangen. Aber ich
muss ja auch für den Schwanz hinten so ein Loch haben, oder?
Ja, natürlich. Wie Harvey, das unsichtbare Kaninchen, da hat ja auch, trägt James Stewart in dem Film immer die Jacke und den Hut von Harvey mit sich rum und im Hut sind zwei Löcher für die Ohren.
Ja, ja.
Habe ich neulich wieder gesehen, der Film. Ganz, ganz großartig. Toller Film.
Das Gute ist, dann kann dir der Hut nicht wegfliegen, wenn du da so Ohren hast, die durch den Hut durchgehen. Das ist super. Ich als Hutträger, der bei Wind schon manches Mal geflucht hat,
und
weiß da ein Lied von zu singen.
Wie gerne hätte ich meine Ohren durch die Hutkrempe gesteckt, damit meine Hüte auf dem Kopf bleiben. Heute erst bin ich in so einen Sturm geraten.
Du musst nur einen Hut haben, den du tief genug runterziehen kannst.
Das geht bei dem Hut dummerweise nicht. Ich bin halt auch kein unsichtbares Kaninchen.
Ja.
Und kein Hase. So, hör die Nabelshow, schreibt uns Kommentare, schickt uns Postkarten, die Adresse findet ihr im Impressum. Schaut in meine Wunschliste und schenkt mir Schokolade, weil ich noch nicht genug Schokolade gefressen habe. Die ganze Zeit. Nein, bitte keine Schokolade mehr. Ich habe gerade, wenn ihr Data seinen Hals gehört habt, ganz tolle Geschenke von unserem Hörer Matthias B. Aus B an der B bekommen. Da wurde das ausgepackt und da war auch Schokolade dabei. Kleine Schokoladebons gefüllt mit Knäckebrot.
Warte mal. Warum?
Weil es unglaublich lecker ist. Ich habe das hier. Die Tüte. Zetti Knusperflocken. Ich halte ihn mal euch vor die Kamera, damit ihr das seht. Und jetzt werde ich gleich, und ich zeige euch das mal, kann man so nicht erkennen. So sehen die aus. Das sind sehr kleine Tröpfchen. So, was sind das? 1, 2, 3, 4, 5, sechseckige Schokoladentröpfchen und Hütchen. Und da ist dann ein Stück Knäckebrot tatsächlich drin. Und das schmeckt super lecker. Und ich werde die jetzt essen. Und weil man nicht gleichzeitig Essen und Podcast machen soll, verabschieden wir uns an der Stelle. Und ihr dürft euch nochmal meine Version von Hogan's Heroes Titelmusik anhören. Und dankbar sein, dass ich darauf verzichtet habe, die Originalmusik aus der Serie, sowohl die deutsche als auch die amerikanische Originalmusik, im Einspieler euch vorzunehmen, weil das hätte wahrscheinlich Schnappatmung verursacht. Ich kriege da jedes Mal, auch jetzt noch, wirklich Gänsehaut, wenn ich das höre. Muss es überspringen, weil diese Musik so schrecklich ist. In dem Sinne verabschieden wir uns. Macht's gut. Tschüss.
Auf Wieder, tschüss.
Ciao.
Kann ich nicht aufhören, wenn ich das damit anfange.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.